The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 4. Juni.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Starke Worte eines starken Kanzlers Willy Brandt. Der aber, und darum soll es hier gehen, hinter sich immer eine starke zweite Person versammelt hatte. Ohne Walter Scheel von der FDP wäre Willy Brandt niemals Bundeskanzler einer sozialliberalen Koalition geworden. Auch sonst war jede Kanzlerschaft in Wahrheit ein Tandem der Macht. Kein Kohl ohne Genscher, kein Schröder ohne Fischer. Und heute kein Merz ohne Lars Klingbeil.
Tragen Verantwortung für unser Land.
Der trotz schwacher SPD-Ergebnisse nach der Bundestagswahl zum Finanzminister und ja, eben auch zum Vizekanzler aufstieg.
Und wir sind uns dessen bewusst, dass es jetzt darum geht, unser Land gemeinsam voranzubringen.
Aber mit dem Voranbringen, da hapert's. Klingbeil ist eben nicht Antreiber, sondern eher der Sterbebegleiter des Friedrich Merz. Gemeinsam haben die beiden die Regierungszentrale in ein Hospiz ihrer beiden Volksparteien verwandelt. Seit der Bundestagswahl 25, ist noch nicht so lange her, vergraulten die beiden zusammen knapp 6 Millionen Wählerinnen und Wähler. Laut Forsa liegt die Union bei 21% und die SPD nur noch bei 12%. Ihr droht, wenn das so weitergeht, bald schon ein einstelliges Ergebnis. Merz wurde ja schon oft kritisiert, auch gelegentlich hier im Podcast. Hier schauen wir heute Morgen allerdings mal auf seinen Vize und die Frage, warum der eigentlich politisch so schwach bleibt, dass er für Merz, eben anders als Fischer für Schröder oder Scheel für Brandt, keine Hilfe ist. Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass Lars Klingbeil mutig redet, aber nicht mutig handelt. Im März hielt Klingbeil eine vielbeachtete Rede, die aufrütteln sollte. Ein Pep-Talk an eine verzagte Nation mit klarer Kante.
Wir sind gefordert, Gewohnheiten aufzugeben, Blockaden aufzulösen und das fängt bei jedem von uns selbst an. 2026, und das sage ich deutlich, wird uns Mut abverlangen.
Auch SPD-Reizthemen ließ Klingbeil nicht aus.
Und wenn ich über grundlegende Veränderungen spreche, dann heißt das auch, wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen. Ich möchte, dass wir eine Debatte über den Arbeitsmarkt führen, aber ich will, dass wir sie sachlich führen und nicht populistisch.
Die Rede erntete Lob sogar vom Bundeskanzler und dann passierte nichts. Es hat einmal nur noch Puff gemacht. Stattdessen erzählte er kurz danach, der Lars Klingbeil auf einer Demo zum 1. Mai war das, wieder Gegenteiliges.
Dann hören wir, das große Problem der deutschen Wirtschaft ist, dass sich zu viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu oft krank melden. Dann hören wir, das Problem der deutschen Wirtschaft ist, dass viele im Lifestyle Teilzeit festhängen. Ich sage euch, wer so über die fleißigen Menschen in diesem Land redet, der hat nicht verstanden, worum es geht. Das Problem in Deutschland ist nicht, dass die Menschen zu faul sind.
Mut hört sich einfach anders an. Dem Kanzler hilft er damit auch nicht. Dabei gilt doch, wenn der Merz geht, dann ist auch der Klingbeil Geschichte. Ein weiterer Punkt, warum dieser SPD-Vorsitzende und Vizekanzler nicht performt. Klingbeil ist kein überzeugter Linker. Eher ein Linker wider Willen. Und diese Halbherzigkeit merkt man ihm an und sie schreckt viele ab. Links mit gutem Gewissen und guter Laune, das ist das erfolgreiche Rezept, weshalb Heidi Reichenegg der SPD-Führung den Rang abläuft.
Die Preise für Super und Diesel sind um 45 bzw. 70 Cent gestiegen. Also wir merken 17 Cent Senkung. Da müssen die Leute immer noch drauf zahlen. Was wir jetzt brauchen, ist sofort eine Übergewinnsteuer. Weil diese Großkonzerne machen Millionen Gewinne jeden Tag auf dem Rücken der hart arbeitenden Menschen. Und
bald könnte die Linkspartei die SPD in den Umfragen überholt haben. Laut Forsa hat Reichenegg bei den Persönlichkeitswerten als einzige Politikerin Zustimmung auch jenseits der eigenen Partei. Sie ist mittlerweile die Galionsfigur aller Linken, der Grünen, der Sozialdemokraten und der Linken bei den Linken. Klingbeil dagegen ist der ewige Trauerkloß der SPD. Wären beide nicht Politiker, sondern Unternehmer, dann würde Heidi Reichenegg mutmaßlich ein Designstudio betreiben und er ein Bestattungsinstitut. Naja, und dann kommt noch hinzu, Klingbeil ist der erste SPD-Chef, der seine Klientel vergessen hat. Die Arbeiterschaft. Eine Arbeiterpartei ohne Arbeiter, wie soll das eigentlich gehen? Einst hieß es ja, guter Lohn für gute Arbeit. Dann, zur Gleichberechtigung der Frauen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aber mit der Klingbeil-SPD heißt jetzt plötzlich gleicher Lohn für gar keine Arbeit. Lars Klingbeil 2023 im Weltinterview.
Deswegen ist das ein wichtiges Zeichen, dass wir in der Ampelkoalition jetzt das Bürgergeld einführen. Das hat ja auch andere Elemente als mehr Geld. Aber wir sagen eben auch, es gibt jetzt 50 Euro mehr pro Monat, pro Person. Das ist ein erheblicher Schritt nach vorne.
Dem klassischen SPD-Wähler kann das nicht gefallen und das tut's auch nicht. Er will, dass alle gerecht bezahlt werden für ihre Arbeit. Aber arbeiten sollen sie eben schon. Das Bürgergeld stört das Gerechtigkeitsgefühl vieler. Dafür gibt es die Höchststrafe. Viele Arbeiter wählen heute alles Mögliche, aber nicht mehr die SPD. Fazit: Wer einen solchen Stellvertreter hat, braucht keine Feinde mehr. Die Kanzler Brandt, Kohl, Schröder wurden mit ihren Stellvertretern reich beschenkt. Merz hat man aus welchen Gründen auch immer bestraft. Die beiden, Klingbeil und Merz, bilden offiziell die Regierungsspitze, im Grunde aber Deutschlands kleinste Selbsthilfegruppe. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem Chef und Eigentümer der DM-Drogeriemärkte, Christoph Werner. Wir sprechen über das fehlende Leitbild unserer Regierung.
Was es dann braucht, das ist ein Zukunftsbild. Wir müssen wissen, wo wir hinwollen, in welcher Welt wir leben wollen.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, ordnet die neuesten Zahlen von Broadcom für uns ein. Und dann lernen wir, was Henry Ford schon vor 130 Jahren wusste. Wer immer nur tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Die Wirtschaft will sich ums Geschäft kümmern und nicht um die Bürokratie. Ins Zentrum einer Firma gehören die Kunden und nicht die Wünsche des Staates. Soweit die Theorie. Einer, der auch nicht zufrieden ist mit der Performance unserer Staatlichkeit und unserer Regierung, ist Christoph Werner. Seit 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung des Drogeriemarktes, DM. Er ist der zweitälteste unter den 7 Kindern des DM-Gründers Götz Werner. Und er lenkt die Geschicke dieses Schwergewichts unter den Familienunternehmen. Auch für ihn gehört die Freiheit nicht nur zum Unternehmersein, sondern zum Menschsein dazu. Ja, und die Ambition gehört für ihn auch zum Leben dazu. Deshalb kann er mit solchen Ambitionslosigkeiten des Kanzlers nicht viel anfangen.
Das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben.
Und so haben wir denn gesprochen über unser Land und den Kanzler und das richtige Leitbild. Hier unser Gespräch. Einen schönen guten Morgen, Christoph Werner.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Der große Reformwurf ist abgeblasen. Big Bang sei die falsche Vorstellung, sagt der Bundeskanzler. Dafür jetzt was eigentlich?
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was in Deutschland passiert. Ich meine, die gegenwärtige Regierung ist ja mit großen Vorschlägen und Vorstellungen auch gestartet. Und im Moment schaut das Land, was jetzt wirklich passiert. Und jetzt im Moment kommen wenig Vorschläge. Und das verunsichert natürlich.
Ja, ist es richtig, das Ambitionsniveau zu senken, oder würden Sie sagen, als erfahrener Unternehmensführer auch, oder würden Sie sagen, das Ambitionsniveau der Führung muss hochgehalten werden?
Ja, das muss hochgehalten werden. Das ist ja genau die Aufgabe von Führung. Die Aufgabe von Führung ist ja, Wege zu weisen, wie die Zukunft gestaltet werden kann. Und wir haben in Deutschland eine echte Herausforderung. Natürlich ist immer die Frage, kann man Unternehmen vergleichen mit Ländern? Kann man nur beschränkt, ne? Ein Unternehmen ist eine Autokratie. Und das Land, in dem wir leben, ist eine liberale Demokratie.
Na, wir haben die Mitbestimmung, Herr Werner, auch in Deutschland. Was heißt Autokratie? Sind Sie der Alleinherrscher bei sich?
Also Alleinherrscher, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Allerdings, wenn man die Verantwortung trägt für ein Unternehmen, kann man die Richtung schon anders vorgeben, wie wenn man sich alle 4 Jahren Wahlen stellen muss mit Bürgerinnen und Bürgern, die man im Einzelnen nicht kennt. Das ist bei Politikern anders. Deswegen ist es da ein bisschen schwieriger. Aber es ist schon die Aufgabe von Führung, den Weg zu weisen. Und jetzt natürlich die Frage, wie kann das gelingen? Ich habe mal von einem CEO eines großen Konsumgüterherstellers mal einen schlauen Satz gehört. Wenn die Veränderungsgeschwindigkeit außerhalb des Unternehmens größer wird als die Veränderungsgeschwindigkeit innerhalb des Unternehmens, ist man auf dem Weg in die Irrelevanz. Und ich glaube, das gilt für Länder auch. Wenn die Welt um Deutschland herum sich schneller verändert, als wir in Deutschland uns verändern können, dann verlieren wir an Bedeutung. Und ich glaube, das ist das, was wir im Moment beobachten können. Deswegen geht es jetzt darum, dass wir die Veränderungsgeschwindigkeit in Deutschland erhöhen.
Aber das Gegenteil hat der Kanzler gerade gemacht. Er hat nicht erhöht, sondern er hat gesagt, dass es sei irreal zu erwarten, dass es hier einen großen Wurf gäbe.
Meine Beobachtung ist einfach die, dass es folgende Dinge braucht. Wir brauchen eine klare Analyse, wo die Herausforderungen sind. Wie also die Realität aussieht, in der wir uns befinden. Ich glaube, das hat auch die jetzige Bundesregierung gemacht. Also wenn ich den Bundeskanzler gehört habe beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates vor einigen Wochen, fand ich, hat er eine sehr, sehr gute Analyse auch dargestellt. Das Zweite, was es dann braucht, das ist ein Zukunftsbild. Wir müssen wissen, wo wir hinwollen, in welcher Welt wir leben wollen. Das ist schon etwas, da höre ich wenig aus der Politik, auch wenig von der Bundesregierung, was wirklich unser Zukunftsbild ist. Und das Dritte, was ich dann brauche, ist eine Strategie, wie ich da hinkomme, welchen Weg ich einschlagen möchte. Und dann muss ich erste Schritte gehen und muss dann schauen, ob mich das tatsächlich näher zum Ziel bringt. Und das Problem ist natürlich, wenn ich schon kein Zukunftsbild habe, kann ich auch keine Strategie entwickeln, die dann den Menschen vermittelt, dass sie sagen, jetzt gibt's Veränderung. Zum Glück gibt's diese Veränderung, weil damit bewegen wir uns auf unser Zielbild zu. Das Problem ist, wenn ich kein Zukunftsbild habe, dann ist jede Veränderung erstmal eine Zumutung, weil dann die Menschen natürlich sich nach der Vergangenheit sehen und die Erinnerung malt mit goldenem Pinsel. Und letzten Endes jede Veränderung ablehnen und ja dann aufbegehren auch.
Was wäre denn Ihr Zielbild? Die Themen sind ja, sagen wir mal, Teil 1, haben Sie ja gesagt, ist ja noch halbwegs klar, die Analyse. Da fehlen ein paar Eintragszahler bei der Rente und bei den sozialen Sicherungssystemen. Wir haben ein paar demografische Probleme, die sind beschrieben, hinlänglich auch untersucht. Aber was wäre Ihr Zielbild, wie wir aus der Problembeschreibung in eine positive Vision kommen? Was wäre Ihre?
Ich glaube, wenn wir mal auf unser Land gucken, dann können wir sehen, dass wir schon Zukunftsbilder in der Vergangenheit hatten. Also wenn wir jetzt einfach mal die Bundesrepublik Deutschland uns anschauen, da gab es Wohlstand für alle als großes Zielbild, damals von Ludwig Erhard ausgesprochen und zielstrebig verfolgt. Also die Idee der sozialen Marktwirtschaft war ja dann die Methode, um Wohlstand für alle auch zu realisieren. Und gerade die soziale Marktwirtschaft ist ja eine echte Innovation gewesen, gerade auch in Deutschland. Das war eine echte Innovation. Und diese enormen Veränderungen, die es gegeben hat, sind nur deswegen von den Menschen auch akzeptiert worden, weil Wohlstand für alle ein Zukunftsbild war, welches in den Trümmern der Nachkriegszeit natürlich eine echte Verheißung war. Und da haben die Menschen dann die Ärmel hochgekrempelt und haben sich dann dem auch erstmal ausgesetzt. Und deswegen war das erfolgreich. Also das war eines der Zukunftsbilder. Auch eines der starken Zukunftsbilder, was durchaus kritisiert wird heutzutage, war blühende Landschaften von Helmut Kohl. Mhm. Ich war 17 Jahre, als die Mauer gefallen ist und ein paar Jahre davor mit der Familie sind wir in Ostdeutschland unterwegs gewesen. Und das war ein Grau in Grau damals, ne? Auch durch die viele Braunkohle, die verbrannt wurde, die Zweitaktermotoren bei den Trappis und bei den Wartburgs. Das war also alles Grau in Grau und blühende Landschaften war da ein Bild, welches die Menschen wirklich erreicht hat. Und der Soli ist damals eingeführt worden. Es gab eine Steuererhöhung. Da waren die Menschen bereit, es zu tun, weil blühende Landschaften ein Zukunftsbild war, welches die Menschen einfach begeistert hat. Wenn wir jetzt mal schauen, was sollte denn das Zukunftsbild für Deutschland heute sein? Die große Errungenschaft, glaube ich, die wir in der liberalen Demokratie in Deutschland haben, ist ja, dass es eigentlich aufs Individuum setzt. Schon im Artikel 1 des Grundgesetzes steht es ja, ne? Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen, ist Aufgabe der staatlichen Gewalt, also so in dem Sinne. Das ist ja ein echter Wurf, ne? Und ich finde, daran sollten wir uns orientieren. Und jetzt müssten wir uns überlegen, wie kann ein Zukunftsbild knapp gefasst und klar konturiert sein, sodass die Menschen sich sagen, ja, und dafür wollen wir uns wieder einsetzen. Das gilt es zu definieren. Aber ich glaube, das ist etwas, was Menschen weiterhin erreichen kann.
Aber was ist Ihr Vorschlag? Also die blühenden Landschaften wurde damals kritisiert, hat immer mehr Menschen, glaube ich, im Laufe der Zeit, da stimme ich Ihnen zu, erreicht. Und heute sagt man, ja, das war ganz knapp gefasst, ohne eine Zahl drin zu haben, ein Leitbild für die ehemalige DDR. Was wäre aber unser heutiges Leitbild? Was würden Sie sagen? Was ist Ihr Vorschlag? Was sind die blühenden Landschaften des Jahres 2026?
Die Stärke von Helmut Kohl in dem Fall war gewesen, dass er das in den knappen Satz gebracht hat. Das wäre jetzt die Aufgabe der Bundesregierung. Und wie gesagt, ich müsste mich wirklich tief reinarbeiten. Aber gefühlsmäßig würde ich sagen, dass ein Zukunftsbild, welches wir für Deutschland entwickeln können, dass wir sagen, eine Gesellschaft, in der die Menschen ihr Lebensglück finden können. Und wie das Lebensglück der einzelnen Menschen aussieht, das hängt von den einzelnen Biografien ab.
Das entscheidet der einzelne Mensch.
Nur das Schöne ist ja, damit ich mein Lebensglück finden kann, und damit Sie Ihr Lebensglück finden können, müssen wir es eben so machen, dass es gemeinschaftlich gelingt. So, und jetzt müssen wir uns nochmal dann überlegen, um das jetzt zu erreichen, müssen wir schauen, dass wir letzten Endes eine prosperierende Wirtschaft haben. Weil die Idee der sozialen Marktwirtschaft, und ich glaube, an der können wir auch wieder anknüpfen, das haben wir so ein bisschen verloren. Die Idee der sozialen Marktwirtschaft war ja eine konsequente Wettbewerbswirtschaft, die dazu führt, dass der Wohlstand im Lande steigt. Und damit auch die Sozialsysteme möglich sind. Weil, wie wir alle wissen, wir können nur das verteilen, was wir erwirtschaftet haben.
Was ist der Satz, der Claim sozusagen, der Ihre Mitarbeiter motiviert? Was ist Ihr Leitbild bei DM?
Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Ich glaube, was Menschen ja ausmacht, ist die Freiheitsfähigkeit, die wir Menschen haben, im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen. Das heißt, dass wir Entscheidungen treffen können. Und wir müssen als Unternehmen dafür sorgen, in der Art und Weise, wie wir unsere Leistung generieren und anbieten, dass die Menschen möglichst gute Entscheidungen treffen können. Also, dass sie nicht subtil unter Druck gesetzt werden. Also deswegen beispielsweise bei dem Drogeriemarkt auch keine Sonderangebote, sondern günstige Dauerpreise mit 4 Monate Dauerpreisgarantie, die an jedem Regaletikett ausgewiesen wird mit dem Nicht-Erhöht-Seit-Datum. Dass ich dann einkaufen kann, wenn ich was brauche und nicht, wenn der Einzelhändler gerade was als Sonderangebot besonders günstig anbietet. Nur ein kleines Beispiel, ne?
Ja, aber ein interessantes Beispiel.
Freie Gänge, also große Gänge, breite Gänge auch, ne, dass die Menschen entspannt vorm Regal auswählen können und vergleichen können und nicht sich unter Druck gesetzt fühlen, weil jemand mit einem Kinderwagen beispielsweise kommt und man dann aus dem Weg gehen möchte, ne, und dann diesen Entscheidungsprozess abkürzt.
Aber was heißt das für die Politik? Friedrich Merz will nicht Zahnpasta verkaufen. Er muss die Leute letztlich motivieren, auch sich selber einzubringen. Wie schafft er das?
Ich möchte es noch mal so einordnen vielleicht. Wenn ich mich bewerbe für, würde ich mal sagen, den Top-Job im Staat in Deutschland, und das ist Bundesregierung, dann ist es meine Aufgabe, dass ich ein Zukunftsbild habe, welches ich dann auch tatsächlich umsetzen möchte. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ein CEO sich oder ein Kandidat für ein CEO-Amt sich beim Aufsichtsrat oder bei den Gesellschaftern bewirbt, muss er das Zukunftsbild zeichnen. Und da sehe ich zu wenig im Moment.
Vertrauen Sie dem Bundeskanzler noch?
Ich würde mal sagen, meine Wahrnehmung vom Bundeskanzler ist über die Medien. Ich habe keine unmittelbare Wahrnehmung. Ich habe ihn davor ein paar Mal gesprochen gehabt und da habe ich immer den Eindruck gehabt, dass es ein Mensch ist, der das Herz auf dem rechten Fleck trägt. Und insofern glaube ich, er hat alles, was er braucht. Jetzt kann ich nur hoffen, dass es ihm gelingt, dass er es auch gut kommuniziert und dass er vielleicht auch sich entsprechend beraten lässt, ne? dass er Menschen auch zusammenbringt, die wirklich diverse Gesichtspunkte in Deutschland einbringen können. Und da kann ich nur hoffen, dass er sich mit den richtigen Menschen umgibt. Ich habe aber keinen Einblick, wer das ist.
Herr Werner, ich bedanke mich und vielleicht bedankt sich der Bundeskanzler heimlich auch dafür, dass er hier ein paar Anregungen bekommen hat. Freundliche Anregungen, muss man ja sagen, wie er doch noch auf den Pfad einer gelingenden Kanzlerschaft kommen kann. Vielen Dank, Herr Werner.
Und ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bei Social Media gilt das alte Credo: sehen und gesehen werden, liken oder geliked werden. Letzteres ist nicht nur gut für Selbstdarsteller, sondern es erhöht auch die Sichtbarkeit der eigenen Firma. Und wie man Erfolg bei Social Media haben kann, das wollen wir gemeinsam lernen in einem Bootcamp. In einem Bootcamp, das die Überschrift trägt: Executive Presence in Social Media. Geleitet wird das Ganze vom ehemaligen Stern-Online-Chefredakteur und Mitbegründer von Story Machine, Philipp Jessen. Er weiß, was wir jetzt alle wissen sollten. Wie funktionieren nämlich die Algorithmen? Ist LinkedIn die richtige Plattform für Sie und Ihr Unternehmen oder doch eher TikTok und Instagram? Wie baut man systematisch Reichweite auf? Wie stellt man die eigene Marke überhaupt als Marke her? Alle reden immer von Storytelling, aber wie genau funktioniert das? Also, all das gibt es bei diesem Bootcamp zu lernen an Bord der Pioneer One am 7. Juli. Die Infos dazu in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist der Halbleiter Riese Broadcom im Gespräch. Und wir schalten genau deshalb jetzt zu Anne Schwedt nach New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Broadcom hat ja neueste Quartalszahlen veröffentlicht. Surft der Konzern weiter gut auf der KI-Welle, Anne?
Ja, allerdings mit einem Dämpfer für die sehr hohen Erwartungen. Operativ läuft Broadcom extrem stark. Der Umsatz ist im zweiten Quartal um fast 50% gestiegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag leicht über den Prognosen. Und vor allem das KI-Geschäft hat sich wieder mehr als verdoppelt. Für das laufende Quartal peilt Broadcom sogar deutlich mehr an, als die Analysten vorher auf dem Zettel hatten. An der Börse kam trotzdem aber erstmal schlechte Laune auf, weil zwei Dinge gefehlt haben. Zum einen lag der gemeldete Umsatz minimal unter den Schätzungen. Zum anderen hat CEO Hock Tan die sehr ambitionierte Prognose von über 100 Milliarden Dollar KI-Chip-Umsatz bis 2027 nur bestätigt und nicht noch weiter nach oben geschraubt. Dazu kommt, dass das Softwaregeschäft etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Also ja, Broadcom surft zwar weiter auf der KI-Welle, aber nach der Kursvervielfachung reagieren Anleger inzwischen sehr empfindlich, sobald die Zahlen nicht mehr spektakulär genug sind. Für die Broadcom-Aktie ging es nachbörslich deshalb um mehr als 13% nach unten.
Und dann, Anne, sag uns, was ist an der Wall Street sonst noch wichtig in dieser Woche, die ja bald schon zu Ende geht?
Also zur Wochenmitte gab es jetzt erstmal eine kleine Verschnaufspause. Der Dow ist gut 600 Punkte oder rund 1,2% gefallen. Der S&P 500 0,7% und die Nasdaq 0,9%. Damit ist beim S&P 500 eine 9 Tage lange Gewinnserie zu Ende gegangen. Dahinter steckt die Kombination aus höheren Ölpreisen und steigenden Anleihenrenditen. Nach 9 gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und dem Iran sind die Ölpreise wieder Richtung 100 Dollar je Barrel geklettert. Gleichzeitig nähert sich die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen der Marke von 4,5%. Die 30-jährige kratzt sogar an 5%. Robuste Wirtschaftsdaten verstärken zudem bei vielen auch noch die Erwartung, dass die Fed in diesem Jahr eher nochmal anheben wird bei den Zinsen, anstatt zu senken. Besonders zu spüren bekam das die KI-Lieblinge, nämlich Nvidia, Dell und Microsoft. Die verloren jeweils rund 3%, Oracle sogar mehr als 5%. Anleger nehmen also nach der Rekordjagd gerade Gewinne mit, vor allem dort, wo die Bewertungen am stärksten vom Zinsumfeld abhängen. Der spannendste Termin deshalb diese Woche noch der Freitag, wenn dann die neuen Arbeitsmarktdaten rauskommen, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das erste Auto im Grunde nur ein aufgepumptes Fahrrad war und der Name verrät es ja auch eigentlich schon, Quad Recycle, auf Deutsch das Vierrad. Also genau an diesem Tag im Jahr 1896, vor genau 130 Jahren, rollte Henry Fords Erfindung erstmals durch die Straßen von Detroit. Der erste Entwurf von einem motorbetriebenen, tja, persönlichen Fahrzeug für Ford war das Quadricycle zunächst nur ein Experiment. Ein erster Versuch, um das Automobilbauen besser zu verstehen. Entsprechend schlicht war das Design. 2 Gänge, langsam und schnell, genauer gesagt 10 Meilen oder 20 Meilen pro Stunde. Bremsen gab es noch nicht. Fehlanzeige. Um anzuhalten, musste man den Wagen praktisch mit dem Fuß abbremsen. Dafür war allerdings wenigstens eine Hupe eingebaut. Ganz nach seinem eigenen Motto, unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge, setzte sich Ford noch vor der eigentlichen Arbeit, das war sehr früh morgens, hinter Steuer und probierte sein Werk aus. Um 3 Uhr morgens, bevor der Tag begann. Ein Fehlschlag war es aber nicht, sondern ein Volltreffer, der den Weg in die Massenproduktion von Automobilen freimachte. Es sollte trotzdem noch mal ungefähr 7 Jahre dauern, bis das erste richtige Auto, ein Ford Model A, aus der Ford-Fabrik rollte. Seine Strategie als Erfinder und Unternehmer war dabei klar. Auch die Mitarbeiter sollten seine Kunden sein können, also die Autos, die er produzierte oder die sie produzierten, selbst bezahlen und fahren können. Mit seinem $5-a-day verdoppelte er den Tageslohn der Mitarbeiter und schuf damit eine breite, kaufkräftige Mittelschicht und, tja, ein Vorbild für andere. Autos kaufen keine Autos, war sein Satz der bis heute gilt. So wurde aus einer Transportidee ein gesellschaftlicher Impuls. Ford baute eben nicht nur Autos, er schuf auch den Markt dafür. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie aus diesem Studio meine Kollegin Chelsea Speaker. Freuen Sie sich auf Sie, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Baby, you can drive my car.